SRF 2 Kultur.
Das Tagebuch der Anne Frank kennen wir alle. Was das jüdische Mädchen über die Zeit in seinem Amsterdamer Versteck schrieb, ist ein Stück Weltliteratur. 1945 wurde Anne Frank im Konzentrationslager Bergen-Belsen von den Nationalsozialisten ermordet. Polina Scherepzowa hat überlebt. Ihr Tagebuch ist ähnlich eindrücklich wie das der Anne Frank. Polina Scherepzowa hat es während des Tschetschenienkriegs geschrieben. Ein Krieg, dessen Ende erst 6 Jahre zurückliegt, der aber schon beinahe vergessen gegangen ist. Polina Scherepzowa ist der Hölle entkommen, wenn auch versehrt und traumatisiert. Nach ihrer Flucht wurde sie so zusammengeschlagen, dass sie ihr Kind verlor und nun keine weiteren Kinder bekommen kann. Aber sie hat überlebt und lebt heute versteckt in Finnland. Mirko Schwanitz hat sie getroffen.
Es ist ein beeindruckender Stapel. Über 30 dicke Schulhefte, manche zerrissen, einige fleckig, andere mit losen Seiten. Es sind die Tagebücher eines Mädchens, das in einem Krieg aufwuchs, der nicht vor 70, sondern für gerade einmal 6 Jahren zu Ende ging und den heute schon wieder alle vergessen haben.
Вы знаете, я когда их перечитывала уже взрослой, я же набирала эти дневники в электронный вид, чтобы.
Als ich meine Tagebücher in den Computer tippte, war ich vor allem erstaunt, dass ich alles, was ich da aufgeschrieben hatte, überlebt habe. Ich komme aus Grozny, der Hauptstadt Tschetscheniens. Der Stadt, die 2003 von der UNO zur meist zerstörten Stadt der Welt erklärt wurde. Ich wuchs in zerbombten Straßen auf. Ich sah die Leichen am Straßenrand. Die Russen schossen, die Tschetschenen schossen. Und ich fragte mich, wie ich all das überlebt habe.
Als 1994 der erste Tschetschenienkrieg ausbrach, war Polina Scherepzowa noch ein kleines Mädchen, gerade einmal 9 Jahre alt. 1999, als der zweite Tschetschenienkrieg ausbrach, war sie 14 und gerade in der Pubertät. Als er endete, war sie 24.
Когда я начала писать дневник, я действительно даже не предполагала, что будет война.
Als ich anfing zu schreiben, tat ich das mit dem Wunsch, über Freunde zu schreiben, den schönen Prinzen, der mich eines Tages umwerben wird. Ich hatte die Hoffnung, dass ich mich einmal mit Hilfe meiner Tagebücher an eine schöne Kindheit erinnern kann. Als ich die ersten Zeilen schrieb, war nicht damit zu rechnen, dass es schon kurz darauf einen Krieg geben würde.
Polinas Eintragungen beginnen wie alle Mädchentagebücher. Sie beschreibt ihren kindlichen Alltag. Den Streit mit Freundinnen, Ärger mit Klassenlehrerinnen. Doch schnell schleicht sich der Krieg in ihre Zeilen. Die Stadt wird zum Trümmerhaufen. Das Mädchen wird sich von geschmolzenem Schnee und Zwiebeln ernähren. Die Zähne werden ihr ausfallen. 1998 wird sie hören, wie in der Wohnung über ihr jemand gefoltert wird. 1999 wird eine russische Streubombe ihr auf dem Markt das Bein zerfetzen. Und über all die Jahre hinweg wird sie beschreiben, wie der Hass die Menschen um sie herum entstellt.
Ich habe tausende Zuschriften voller Dankbarkeit erhalten. Dafür, dass jemand endlich die Wahrheit über den Tschetschenienkrieg erzählt. Viele waren vor allem dafür dankbar, dass ich darin weder einen tschetschenischen noch einen russischen Standpunkt vertrete, sondern einfach nur schildere, wie ich als Kind diesen Krieg erlebt habe.
Tatsächlich wäre dieses Buch nur schwer zu ertragen, wären Polina Scherepzowas Schilderungen nicht so voller Herzenswärme und Lakonie. Mit dem unbestechlichen Blick eines Kindes berichtet sie aus dem Herzen der Finsternis. Es grenzt an ein Wunder, dass Polina Scherepzowa dieser Finsternis entkommen ist.
Es war nicht mehr auszuhalten. Alle, die kritisch über dieses Thema geschrieben hatten, Journalisten wie Anna Politkovskaya, Natalia Estimirova und Viktor Popov, sind getötet worden. Andere wurden eingeschüchtert oder verprügelt oder sind im Gefängnis gelandet.
Mit Journalisten hatte der russische Machtapparat gerechnet. Dass in den Trümmern ein Kind zum unkorrumpierbaren Chronisten von Kriegsverbrechen wird, konnte der Apparat nicht ahnen. Vielleicht ist es das, was Polina Scherepzowa für Russland und seine tschetschenischen Vasallen so gefährlich macht, dass sie sich heute in Finnland verstecken muss. Weil Polinas Tagebuch beweist, dass es doch eine reine, eine unverstellte Wahrheit gibt, Eine Wahrheit, die alle Lügen entlarvt. Ein bewegendes, ein schreckliches, aber wunderbares Buch.
Vor 6 Jahren wurden die beiden Tschetschenienkriege offiziell für beendet erklärt. Wie viele 100.000 Opfer sie insgesamt forderten, ist ungewiss und auch die Zahl der Verschleppten und Verschwundenen kann nur geschätzt werden. Fakt ist, die beiden Kriege gehören zu den grausamsten Waffengängen seit dem Zweiten Weltkrieg und trotzdem spricht man heute kaum mehr von ihnen. Eine, die uns die Kriege wieder in Erinnerung rufen will, ist Polina Scherepzowa. Ihr Tagebuch hat sie von ihrem 9. Lebensjahr an durch ihre kriegsversehrte Kindheit und Jugend begleitet. Es lässt sich von seiner Eindringlichkeit her durchaus mit jenem von Anne Frank vergleichen. Sandra Werner liest einige Passagen aus dem Buch vor. Sie datieren vom Januar 1995, einen Monat nachdem der russische Präsident Boris Jelzin den Befehl zur militärischen Intervention angeordnet hat und etwa 40.000 Soldaten in der Hauptstadt Grozny einmarschiert sind. Polina Scherepzowa ist zu diesem Zeitpunkt knapp 10 Jahre alt.
18. Januar. Nichts zu essen, kein Wasser. Es ist kalt. Ich sitze oft im Badezimmer. Die Fenster haben keine Scheiben, keine Gitter. Auf dem Boden liegt Schnee. Mit Oma Nina zanke ich mich. Sie will Bücher statt Brennholz verheizen. Mit Bashir zanke ich mich. Er zieht mich an den Haaren. Widerlicher Sitzenbleiber. Jurotschka albert herum. Und ich liebe Mansur. Aber das ist schrecklich geheim. Und damit es niemand weiß, verstecke ich dich, Tagebuch, hinter dem Schrank. Wenn Bashir dich findet, droht mir lebenslange Schande. Er wird es allen weitererzählen. Mansur ist tapfer. Er versucht, Essen zu finden und hat keine Angst vor Beschuss. 20. Januar. Die Militärs schießen auf Hunde. Die Hunde fressen Verstorbene. Auf den Straßen liegen tote Menschen und tote Hunde. Ich versuche nicht hinzugucken, wenn ich vorbeigehe. Ich mache die Augen zu. Denn wenn ich sie sehe, schreie ich und kann nicht aufhören. Und Mama schimpft. Sie sagt, ich bin feige. Die Volkswehr kämpft gegen russische Militärs. Die Volkswehr, das sind Leute, die ihre Heimat verteidigen. Das hat Oma Zeuer gesagt. Die Kämpfe wollen nicht aufhören. Man sagt, in den Dörfern sind viele Menschen getötet worden. 21. Januar. Ich sitze in der Flurnische auf einer Matratze. Um mich herum wird geschossen. Sie zielen genau auf unser Haus. Gestern habe ich bei Tante Valja geschlafen. Bei uns gibt es keinen Platz zum Schlafen. Alle schlafen auf dem Fußboden und auf dem Sofa. Nirgends kann man seine Beine hinlegen. Warum hat der Krieg angefangen? Mama und ich sind im Herbst zum Friedensmarsch gegangen.
Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Hubert Kronlachner gehörte am Theater Basel und am Schauspielhaus Zürich während Jahrzehnten zu den Publikumslieblingen. Am Wochenende ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Martin Lehmann.
Bekannt wurde Hubert Kronlachner vor allem durch das Einpersonenstück Der Kontrabass von Patrick Süskind. Er spielte die Tragikomödie über die Hassliebe eines Kontrabassisten zu seinem Instrument zwischen 1981 und 2009 insgesamt 600 Mal. Auf die Frage, wie er sich seine eindrückliche Präsenz auf der Bühne erkläre, sagte Kronlachner vor einigen Jahren in einer Sendung auf SRF 2 Kultur:
Die Präsenz eines Schauspielers, die hat er oder hat er nicht, die kann man nicht erarbeiten, das kann man nicht erlernen, sondern entweder hat er das Glück oder das Pech.
Hubert Kronlachner, 1923 in Österreich geboren, begann seine Schauspielerkarriere in Bremen und spielte anschließend an vielen Theatern im ganzen deutschsprachigen Raum. Ab 1978 war er am Theater Basel tätig. Von 1981 bis 1999 zählte er auch zum Ensemble des Schauspielhauses Zürich. Erst 2010, im Alter von 87 Jahren, zog er sich von der Bühne zurück. Nach einer breiten Vernehmlassung ist gestern Abend in Bern die Schweizer Charta zum UNESCO-Welterbe feierlich unterzeichnet worden. Sie will die Verbundenheit mit dem Welterbe stärken und dessen Werte weiter bekannt machen. Unterzeichnet haben die Charta unter anderem das Departement für Auswärtige Angelegenheiten, das Bundesamt für Kultur, das Bundesamt für Umwelt sowie Kantone, Gemeinden und zahlreiche weitere Institutionen. An der Feier wurden auch die neuen Kurzfilme vorgestellt, die einen ungewohnten Blick auf die 11 UNESCO-Welterbestätten in der Schweiz werfen. Und dann noch dies. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki hat die, Zitat, totale Selbstüberschätzung von FIFA-Chef Sepp Blatter gerügt und dem Präsidenten des Weltfußballverbands eine Besinnung auf der Ersatzbank empfohlen. Wölki reagierte damit auf die Behauptung Blatters in der Sonntagszeitung vom Wochenende, die FIFA sei einflussreicher als jede Religion und jedes Land der Erde. Bei aller Begeisterung für den Ballsport, ich denke, Herr Blatter überschätzt sich und seinen Verband da gewaltig, sagte Wölki im Gespräch mit einem deutschen Radiosender. Blatter habe da ein ziemliches Eigentor geschossen. Im Interview kritisierte Wölki auch die FIFA, in der es oft, Zitat, weniger um Frieden, Gerechtigkeit und Gesundheit, sondern vielmehr ums große Geld geht. Und wo viel Geld fließt, da ist der Weg oft kurz bis zur Korruption.
2014 wurden in der Schweiz dreimal mehr Übergriffe gegen Jüdinnen und Juden gemeldet als in früheren Jahren, berichten der Schweizerisch-Israelische Gemeindebund und die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Eine besorgniserregende Entwicklung. Wie ist sie zu erklären und was löst dieser Befund des alljährlichen Antisemitismusberichts in der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz aus? Martin Lehmann.
Basel, 5. Juli 2014. Auf dem Nachhauseweg von der Synagoge werden zwei jüdische Personen aus einem vorbeifahrenden Auto als Scheißjuden beschimpft. Wielen, Thurgau, 17. Oktober. Junge Ostschweizer Geschäftsleute verschicken einen Brief an einen Israel-Sympathisanten. Sie schreiben: Boykottiert diesen terroristischen Verbrecherstaat Israel und vergesst endlich diesen Scheiß-Holocaust, der immer und immer wieder auftaucht und den diese feigen Zionisten weltweit als Bonus für ihre schändliche Gesinnung schamlos ausnützen. Zürich, 26. November. Eine jüdische Familie erhält einen handgeschriebenen Brief. Wir werden euch immer verfolgen, gestern, heute, morgen. Schöne Grüße aus Bergen-Belsen. Das sind drei von insgesamt 66 antisemitischen Vorfällen, die der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund und die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus letztes Jahr dokumentiert haben. 48 davon betreffen meist anonyme Zuschriften. In 5 Vorfällen handelt es sich um grobe verbale Entgleisungen. 7-mal wurden in der Nähe von jüdischen Einrichtungen Nazi-Embleme und Parolen gesprayt. 2-mal wurden Juden auch körperlich attackiert. 66 Vorfälle, das sind rund 3-mal so viele wie noch in den Jahren zuvor. Und dabei sind antisemitische Äußerungen in den sozialen Medien und in den Online-Kommentarforen noch gar nicht mit berücksichtigt. Aus praktischen Gründen, wie Laila Feit, Geschäftsführerin der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, sagt.
Das hat damit zu tun, dass ich diese Zahlen enorm schwierig quantifizieren ließen. Also wenn jemand 100 Likes macht auf einem Post, in dem es heißt, man soll alle Juden ausrotten, was zählt, das ist ein Vorfall, oder was machen sie mit den 100 Likes? Von dem her sind diese Vorfälle auch nicht mit eingerechnet. Aber wir registrieren sie in unserer Datenbank. Und gerade im letzten Sommer haben uns die Aktivitäten auf Social Media enorm erschrocken.
Im letzten Sommer, das war während der Angriffe der israelischen Armee auf Gaza.
Das ist ein Phänomen, das wir schon in Jahren zuvor registriert haben. Passiert etwas hinaus, schlägt es auf die Juden in der Schweiz zurück.
Insofern sei diese Häufung keine Überraschung. Neu sei aber die Qualität der Anfeindungen. Auf Facebook waren Sätze zu lesen wie «Rottet die Juden aus», «Steinigt diese Zionisten» und Vergaße die Hünd. Unbescholtene Familien bekamen hasstriefende Schmähbriefe. Erstmals seit Jahren kam es auch wieder zu physischen Übergriffen. Welche Folgen haben der aggressiver gewordene Ton und die explizite Gewaltandrohung auf die knapp 18.000 Jüdinnen und Juden in der Schweiz? Die Veränderungen seien vor allem atmosphärischer Natur, sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebunds. Ja, viele Jüdinnen und Juden in der Schweiz seien verunsichert.
Weil sie halt, sage ich jetzt mal, nach den Ereignissen in diesem Sommer und nach den Terroranschlägen in Kopenhagen und Paris das Gefühl haben, dass so etwas auch in der Schweiz möglich sein könnte. Und man einfach diese erhöhte Wachsamkeit an den Tag legt, indem man sich einfach, sage ich jetzt mal, besser herumschaut.
Und zum Beispiel als jüdischer Mann darauf verzichtet, in der Öffentlichkeit die Kippa, die jüdische Kopfbedeckung, zu tragen.
bekannt, dass es so Fälle gibt, aber in welcher Häufigkeit und in welchem Verhältnis zu früher, das weiß ich nicht.
Nicht festgestellt hat Jonathan Kreutner hingegen, dass mehr Jüdinnen und Juden die Schweiz Richtung Israel verlassen hätten. Diese Zahl sei seit mehreren Jahren auf einem tiefen Niveau stabil. Dies im Gegensatz zu Frankreich. Aufgrund des wachsenden Antisemitismus wanderten letztes Jahr über 7.000 der rund 500.000 französischen Juden, also rund 1,5%, nach Israel aus. Und das war noch vor den Angriffen auf Charlie Hebdo und den koscheren Supermarkt in Paris.
Martin Lehmann über die wachsende Zahl antisemitischer Vorfälle in der Schweiz. Diese Woche findet die Aktionswoche gegen Rassismus statt, mit Veranstaltungen in mehreren Städten. Recht und Würde, so lautet das Motto des 13. Weltsozialforums. Es wird heute in Tunis eröffnet. Die große Zusammenkunft der globalisierungskritischen Bewegung steht ganz im Schatten des Terroranschlags von letzter Woche und dennoch haben sich rund 10.000 Besucherinnen und Besucher angekündigt. Mit welchen Erwartungen und mit welchen Gefühlen sind die Besucher nach Tunesien gereist? Stefan Ehlert hat nachgefragt.
Keine Woche liegt es zurück, das Attentat von Tunis, und dennoch sind tausende Gäste in die Stadt gereist, so wie Mariam aus Burkina Faso. Nein, Angst habe ich nicht gehabt. Meine Kinder haben mich gewarnt, sie haben gesagt, da war doch das Attentat vergangene Woche, aber ich bin losgefahren. So etwas könnte mir auch in Burkina Faso passieren. Wenn es ein Attentat gibt und ich bin unter den Opfern, dann ist das eben so. So wie die Theaterkünstlerin Mariam kommen viele Teilnehmer des Weltsozialforums aus Weltgegenden, in denen sozialer Protest und politische Gewalt nah beieinander liegen. In Burkina Faso gab es Tote und Verletzte, als dort vor nicht allzu langer Zeit Demonstranten und Militärs den Staatschef außer Landes jagten. Tunesien, sagt der Mitveranstalter des diesjährigen Weltsozialforums Gustavo Macia, habe als Auslöser des sogenannten Arabischen Frühlings auf der ganzen Welt Veränderungen angestoßen und deswegen habe Tunesien in einer schweren Zeit die besondere Unterstützung der sozialen Bewegungen verdient. Die Situation ist problematisch in Tunesien, das haben wir gesehen bei dem Attentat. Aber das Forum ist die richtige Antwort der sozialen Bewegungen auf der Welt auf das, was wir vorfinden. Eine Mischung ist es aus Abgeklärtheit und Trotz. Da scheinen Veranstalter wie Besucher des Weltsozialforums ähnlich zu empfinden.
Oui, c'est comme ça. Il faut pas se laisser gagner par la peur et le. Il faut continuer à vivre.
Man darf sich da nicht von der Angst beherrschen lassen. Man muss weiterleben, sagt eine junge Frau aus Belgien. Schon vor 2 Jahren waren sie in Tunis, die Gegner von Neoliberalismus und entfesseltem Kapitalismus. Und Tunis hatte sich dem Weltsozialforum von seiner schönsten Seite gezeigt. Doch schon damals gab es auch Kritik, etwa an den sozialen Verhältnissen in Tunesien. Denn dort hätten die Aufständischen in den Armutsregionen im Süden nie die Früchte ihrer Revolution ernten können. Auch diesmal geht es um soziale Fragen, darum, wie die Welt gerechter werden kann. Es gibt Foren zu Themen wie Flucht und Einwanderung. Man diskutiert über den Welthandel, die Agrarpolitik und die Frage, wie demokratische Teilhabe wirklich aussehen könnte. Aus dem Schatten des Terrors kommt dieses Treffen in Tunis dabei kaum heraus. Wie ist er zu erklären? Wie einzuordnen? Forumsvordenker Gustavo Macia versteht Terror als Symptom einer verfehlten sozialen Entwicklung und als Monster einer untergehenden Epoche. Das ist die Rolle der sozialen Bewegungen. Wir müssen eine neue Welt erfinden und dabei die Monster bekämpfen. In diesem Fall wird das Monster auch mit Hilfe der tunesischen Sicherheitskräfte bekämpft. Die Polizeipräsenz auf den Straßen ist sehr viel größer als sonst, ob in Zivil oder in Uniform. Offenbar wurde der gesamte Apparat mobilisiert, um die Großveranstaltung zu schützen. Mohedin Sherbib gehört zum tunesischen Organisationskomitee. Er glaubt, dass alles Menschenmögliche zum Schutz des Weltsozialforums unternommen werde. Man arbeite sehr eng mit den Behörden zusammen. Die Sicherheit ist überall gegeben, von der Ankunft auf dem Flughafen, auf den Straßen, in den Wohnquartieren. Sie werden sehen, man fühlt sich in Sicherheit. Doch Premierminister Habib Issit hatte dieses Gefühl in der Nacht zum Montag wohl noch nicht, als er überraschend dem Bardo-Viertel einen Besuch abstattete. Rund um Parlament und Antikenmuseum habe er erneut Sicherheitslücken festgestellt, befand der Premier und feuerte den Polizeichef von Tunis und den des Parlamentsviertels gleich mit. Beunruhigend ist zudem, vom dritten Attentäter aus dem Nationalmuseum fehlt noch immer jede Spur. Trotz zahlreicher Festnahmen, ein überzeugender Durchbruch ist den tunesischen Fahndern bislang offenbar noch nicht gelungen.
ARD-Kollege Stefan Ehlertz über Sicherheitsbestreben am 13. Weltsozialforum in Tunis. Die Zusammenkunft der Antiglobalisierungsbewegung dauert noch bis Samstag. Auch eine rund 60-köpfige Delegation aus der Schweiz nimmt daran teil, darunter auch Ständeratspräsident Claude Esch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.